Freitagnachmittag, Zeit für Erbrecht. Lieber Andreas, herzlich willkommen.
Lieber Christian, freut mich, dass wir wieder erbrechtlich zusammen sind.
Es ist ein besonderer Tag.
Ja.
Ja. Eigentlich darf ich ja nichts sagen, weil mir wurde erklärt, verhalten Sie sich genau so, als ob wir nicht hier wären. Wir machen nichts anders, glaube ich, ja. Aber es ist eine Premiere, wir werden gefilmt.
Wir werden gefilmt.
Wessen Idee war das?
Wir schauen jetzt aber nicht in die Kamera. Das sollen wir nämlich
nicht.
Nein,
ich weiß gar nicht, wo die Kamera ist.
Keine Ahnung, wir werden gefilmt.
Ja,
gut. Wessen Idee war das? Nein, ich glaube, unsere gemeinsame. Ne?
Das war unsere gemeinsame Idee, absolut. Ja. Also wir sind jetzt dann auch dort, wo man Filme sehen kann, in der Videothek. Wo noch? Nein,
auf
YouTube.
Ja, man kennt das.
Auf allen Kanälen. Vor allem kommt ja möglicherweise bald wieder ein Gast. Wir verraten nichts.
Wollen wir eine Andeutung machen?
Nein.
Nein.
Bitte nicht. Das wird total unspannend.
Wenn das redet. Aber wann machen wir das? Nächste Folge oder übernächste?
Das hängt von unserem Gast ab. Ich habe mal schon
angefragt. Aber ich freue mich schon sehr.
Gut, aber kommen wir zu unserer heutigen Einheit. Ja. Wir setzen ja fort bei unserer Beobachtung dieses Paragraph 784 und der Ausnahmen der Hinzu- und Anrechnung. Das heißt, wir haben es mit Schenkungen oder Zuwendungen zu tun, die Schenkungen gleichgehalten werden, 781, die aber dann doch nicht berücksichtigt werden. Sehr zur Freude, von wem eigentlich? Des Beschenkten.
Des Pflicht des Schuldners und des Beschenkten.
Ja, lassen wir mal überlegen. Ja.
Zum Ärgernis des Pflicht des Berechtigten, der nicht beschenkt wurde.
Also der ärgert
sich jedenfalls.
Zur Freude
des Erben als Pflicht des Schuldners und allenfalls zur Freude des Beschenkten, der nicht in eine Haftung kommt.
Oder der nicht selber Pflicht des Berechtigten ist.
Ja, na gut,
der also freut sich selber
über die Schenkung an sich.
Da freut er sich über die Schenkung an sich. Aber ja, fangen wir gleich einmal an mit mühsamer Mathematik. Unsere Hinzu- und Anrechnung funktioniert ja so, wie wir wissen. Die Schenkung wird der reinen Verlassenschaft hinzugeschlagen. Das hast du ja das letzte Mal auch wieder wiederholt. Mhm. Jetzt haben wir dann so eine größere Bemessungsgrundlage für den Pflichtteil. Es werden die Pflichtteilsquoten angewendet, das heißt, der Gesamtpflichtteil errechnet und dann muss sich für den Fall, dass es ein beschenkter Pflichtteilsberechtigter ist, dieser das Gesamte, den Wert des gesamten Geschenks abziehen lassen.
Hinzu und Anrechnung.
Wenn es ein Dritter ist, der nicht selbst pflichtteilsberechtigt ist, kommt es nur zu einer Hinzurechnung. Mhm. Gut, wer zahlt den Pflichtteil? Klingt so blöd, meine Frage. Du weißt es natürlich, primär die Verlassenschaft.
Mhm. Der Pflicht des Schuldner, das ist zunächst die Verlassenschaft und das
der
ist
Erbe.
Nach Einantwortung der Erbe. Ja.
Und daraus folgt nun mathematisch, wenn es ein Geschenk an einen Dritten ist, steigt die Pflichtteilslast, ohne dass es irgendwie zu einem, zu einer Anrechnung kommt. Mhm. Das heißt, das Geschenk an einen Dritten führt jedenfalls zur Minderung jenes Werts, den der Erbe bekommt. Mhm. Richtig? Mhm. Ist es allerdings ein... Ja, und jetzt bleiben wir gleich bei unseren 784. Das heißt, wenn das ausgenommen wäre, ist das toll für unseren Erben, der ja irgendwie der fortgesetzte Verstorbene ist, nicht? Also der repräsentiert ja irgendwie die sogenannte Testierfreiheit, die Freiheit des Eigentums. Und schlecht ist es für die...
Den nicht beschenkten Pflicht des Berechtigten.
Für die Pflicht des Berechtigten, ja. Ja, die jetzt plötzlich nicht ein Vermögen haben von 100 Millionen, von denen sie einen Pflichtteil kriegen, sondern nur eine Million. Das ist bitter, spürt man. Aha. Nicht? Also kann man sich vorstellen. Wenn aber der Beschenkte selber pflichtteilsberechtigt war, dann führt die Hinzu- und Anrechnung dazu, dass wiederum die Pflichtteilsansprüche der Nichtbeschenkten höher sind, richtig? Mhm. der beschenkte Pflichtteilsberechtigte weniger Pflichtteil bekommt im Umfang seines Geschenks. Mhm. Das Geschenk war schon eine Vorwegerfüllung des Pflichtteils und es ist auch begünstigt, profitiert davon der Testamentserbe. Mhm. Nicht wahr? Das ist vielleicht schon eine interessante Beobachtung. Und wenn nun der 784 zur Anwendung kommt, es daher nicht zur Hinzu- und Anrechnung kommt, dann ist das auch nachteilig, oder habe ich mich jetzt vertrippelt oder vergoggelt?
Nein, sag nur weiter.
Für den Testamentserben.
Für den Testamentserben, weil der Pflichtteilsberechtigte, der beschenkt wurde, es sich nicht anrechnen lassen muss.
Richtig. Es steigt zwar nicht der Pflichtteil der anderen, also vermeintlich günstig für den Testamentserben.
Aber das ist ja nur eine Rechnung.
Aber es ist, aber es ist dieser Abzug, die Anrechnung, ja höher mathematisch.
Der Beschenkte verlangt noch einmal den Pflichtteil, wenngleich nicht vom erhöhten, von der erhöhten Bemessungsgrundlage, keine Hinzurechnung, aber er muss sich nicht anrechnen lassen und bekommt den Pflichtteil. Ja, stimmt.
Ja, vielleicht kommen wir da heute noch dazu, wenn wir nämlich über dieses, wenn wir dazu kommen, über diese exotische Gegenausnahme, für mich exotisch, nämlich da muss man sich mal überlegen, worum geht es da eigentlich, wann ist das sinnvoll, nämlich diese Positionen, über die wir da reden, sind nicht hinzu- und anzurechnen, es sei denn, sagt das Gesetz, das sofern der Verstorbene und der Geschenknehmer nichts anderes vereinbart haben.
Übrigens neu seit dem Erbrechtsänderungsgesetz.
Ja, jetzt fange ich gleich irgendwie so konstruktiv-dogmatisch an. Ich finde es ganz interessant, sich zu fragen, wann ist so eine Vereinbarung überhaupt sinnvoll? Mhm. Für wen? Mhm. Wer macht das? Vielleicht kommen wir noch dazu.
Du machst so
große blaue Augen, du schaust mich da so strahlend an.
Da kommen wir noch dazu.
Wir
müssen aufpassen, dass bei so viel Mathematik gleich zu Beginn nicht schon die ersten Hörer und diesmal auch Seher uns aussteigen,
Christian. Ja, deswegen filmen wir es ja.
Ja,
verstehst du?
Ja, das hast du vollkommen recht.
Es wird nur gebrabbelt jetzt.
Aber wir haben beim letzten Mal uns dann begeben in den ersten Ausnahmetatbestand.
Bitte, referiere irgendwas mit Fleisch.
Und zwar, und ich meine, das ist ja wichtig, was du jetzt zu Beginn gesagt hast, und wir haben beim letzten Mal ja auch schon eingeführt, in die grundsätzlichen Regeln des Hinzu- und Anrechnungsrechts, um einfach die Bedeutung dieser Ausnahmetatbestände wirklich klar zu machen. Und wir haben das letzte Mal, eigentlich hatten wir ursprünglich vor, das letzte Mal den ganzen 784 alle Ausnahmen zu machen, aber wir sind drauf gekommen, das geht sich in einer Folge unmöglich aus, und haben uns relativ intensiv auseinandergesetzt mit jenem Ausnahmetatbestand, der im Gesetz heißt, die Schenkung aus Einkünften ohne Schmälerung des Stammvermögens. Und da sind wir zu einigen ganz interessanten Fragestellungen gekommen, die mich übrigens bis heute noch beschäftigen und noch weiter beschäftigen werden. Und ich bin sicher auch noch in den nächsten Jahren den obersten Gerichtshof beschäftigen werden. Wir wollen uns heute die weiteren Ausnahmetatbestände anschauen, und da gibt es vor allem zwei, die ich für besonders interessant halte, nämlich die Schenkung zu gemeinnützigen Zwecken und die Schenkung in Entsprechung einer sittlichen Pflicht.
Um Gottes Willen.
Herr Christian, wollen wir uns da reinbegeben?
Nein.
Nein? Lassen wir es?
Nein, du machst es. Wenn es um sittliche Pflicht geht, bin ich nicht kompetent. Nein, aber vielleicht einmal gemeinnützig.
Beginnen wir, es ist vielleicht
das, das ein gemeinnützig lockerer, klingt sehr ärgerlich.
Gemeinnützig,
so gemein.
Gemeinnützige Zwecke.
Was wie ist das da, gemeint?
Was findet man da zum Beispiel in der Literatur? Was kann darunter zu verstehen sein?
Die Schenkung an die Universität
hoffentlich. Zuwendungen an öffentliche Institutionen, zum Beispiel an Schulen, an Kindergärten, Universitäten, an die Armen, oder an gemeinnützige Anstalten, Fonds oder gemeinnützige Stiftungen. Das alles laut Umlaufstelle Schenkungen zu gemeinnützigen Zwecken da. Ja, das ist so die...
Na Moment, mein Lieber, jetzt hast du das so gebrabbelt. Ja, laut Umlauf, das müssen wir dann bitte schon erwähnen. Ich weiß nicht, ob er hier schon ausreichend vorgekommen ist. Unser lieber Freund und Kollege, dein besonders enger Kollege, nämlich Notar Dr. Manfred Umlauft.
Universitätsprofessor,
Uni also auch Innsbruck. Mein Kollege.
Ja, unser beider Kollege.
Ja, ist eigentlich interessant, den brauchen wir auch einmal hier.
Unbedingt.
Der Papst, kann man sagen, des Hinzu- und Anrechnungsrechts, der eine schon vor vielen Jahren eine Monographie verfasst hat.
Seine Habilitation war das.
Seine Habilitation. Ja, Manfred, liebe Grüße ins Ländle.
Ja.
Jetzt in zweiter Auflage und der, ich meine, natürlich kann man es nicht nachweisen, aber ich glaube, es ist so und man spürt es schon, dessen Thesen den Gesetzgeber im Rahmen des Erbrechtsänderungsgesetzes 2015 doch in vielen sehr Bereichen geprägt, hier ja. geprägt haben. Ja. Aus dem zitierst du, das heißt, was der schreibt, ist nicht unwichtig. Ja. Und der sagt auch die Armen. Was meint er mit den Armen? Macht er da fünf Worte, wer die Armen sind? Ich bin nämlich subjektiv extrem arm.
Ja. Ja. Also an die Armen ist wirklich, wobei er zitiert da auch, ich weiß nicht, woher er es hat und ob das irgendwo noch näher ausgeführt wird, er zitiert da auch Welser und Ecker. Mhm. Ja, an die Armen, das scheint mir etwas ungenau zu sein. Ich muss sagen, ich bin mir ja nicht sicher, wie diese Gemeinnützigkeit überhaupt zu definieren ist. Was meinst du? Was ist gemeinnützig?
Ich bin mich nie damit beschäftigt, aber es ist hochspannend. Nicht?
Das ist schon spannend.
Der Philanthrop, der Erblasser, der, was ja, glaube ich, im angloamerikanischen Raum durchaus nicht unüblich ist, nämlich unter extrem wohlhabenden Menschen einen Teil ihres Vermögens dem Gemeinwohl zu überlassen, ganze Universitäten auszustatten oder Krankenhausflügel zu finanzieren. Das ist doch eine wichtige Message, die man jetzt auch einmal hinaustragen kann. Also ihr Superreichen, wir haben euch lieb, wenn der, soll er heute einmal 100 Millionen an die Universität Wien spenden, ihr schenken, dann ist dies von der Pflichtteilslast späterhin ausgenommen.
Ja, ja. Ist völlig pflichtteilsfrei möglich, solche Schenkungen
und
vorzunehmen.
Und zwar ohne Beschränkung der Höhe nach. Also wir reden jetzt nicht über laufendes Einkommen.
Nein, vollkommen.
Sondern es ist daher ohne Probleme möglich.
Mein Alleinerbe ist eine gemeinnützige Organisation oder ich beschenke eine gemeinnützige Organisation, in welcher Höhe auch immer. Ja?
Ja, das war jetzt gefährlich, was du gesagt hast.
Was sagst du zum Ersten, was ich gesagt habe?
Ja. Ja? Ich sage, du willst mir eine Falle stellen. Ja, ja? Wir reden hier über die Ausnahme des Paragraph 784. Das heißt, wenn es eine Stunde vor dem Tod schenkt wirksam, dann ist das pflichtteilsrechtlich irrelevant. Wenn er die Schenkung nicht macht, sondern ein Testament errichtet und die Universität zur Alleinerbin einsetzt, dann würde nach der Lex Scripta dieser Ausnahmetatbestand an sich nicht greifen. Ich weiß nicht, was sagt denn der Manfred? Hallo, du hast die Bücher.
Ob
der so kühn ist und hier die These womöglich aufstellt, aber sie wäre mir nicht bekannt, dass man das analog anwenden könnte.
Sollen wir ihn kurz anrufen?
Ja, muss. Also, nein, ich bin so übermütig, das ist ja wirklich. Also nur weil wir live on air sind, fast live. Ja, aber das ist spannend.
Nein, das ist wirklich spannend, aber das, insofern ist natürlich auch die Frage hochinteressant. Man sagt da so leicht, was bedeutet Gemeinnützigkeit?
Ich bleibe noch einmal kurz bei dem Thema. Wenn man das glaubt, was sich aus dem Wortlaut des Gesetzes ergibt, nämlich dass diese Ausnahme nicht zur Anwendung kommt, wenn ich die Zuwendung an die gemeinnützige Organisation von Todes wegen mache, dann wäre und ist, offenbar ist das auch so, es natürlich von zentraler Bedeutung, ist es ein Rechtsgeschäft unter Lebenden oder eines von Todes wegen? Mhm. Und da kommt mir jetzt gleich in den Sinn die Möglichkeit einer Schenkung auf den Todesfall, bei der du nach neuem Recht, ja jetzt gesichert, ein Rechtsgeschäft unter Lebenden annimmst. Mhm. Das heißt, das 784 kommt zur Anwendung, aber... Ja, ich schau dir an.
Naja, das Gib ist die Frage.
Nein, 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 was anderes. Wir haben bei der Schenkung auf dem Todesfall jetzt für die Feinspitze dieses Kriterium, es muss das freie Viertel frei bleiben.
Das ist ja ganz neu. Ja.
Das heißt, wenn ich eine Schenkung auf dem Todesfall an eine gemeinnützige Organisation mache, die das gesamte Vermögen umfasst, dann wäre die wohl nicht wirksam zu einem Viertel im Gegensatz zu einer Schenkung unter Lebenden.
Gut, das ist ein allgemeines Problem und hat jetzt mit dem Gemeinnützigkeitsaspekt nichts zu tun. Ja?
Ich finde es komisch, dass der Pflichtteilsberechtigte dann aber...
Ja, es ist auch nicht einzusehen, warum zu differenzieren wäre zwischen Schenkungen zu Lebzeiten und Zugewendungen.
Gibt wenig Rechtsprechung, oder?
Gibt wenig Rechtsprechung. Das ist doch wertungsmäßig nicht nachvollziehbar.
Ja, finde ich auch. Nicht nachvollziehbar. Könnte man darüber überlegen. Okay. Aber was wolltest du von mir wissen?
Nein, ich tue mir schwer mit dem Begriff der Gemeinnützigkeit, weil der natürlich auch keine Definition findet im Erbrecht und ich weiß nicht, worauf wir da am besten abstimmen können. Ich tue mir da schwer.
Sollte übrigens fallen. Bei den Vorarbeiten zum Erbrecht 2015, da gab es Vorarbeiten, geheime, und in den ersten Vorentwürfen, die nicht publiziert sind, war vorgeschlagen, das fallen zu lassen, weil in der Literatur bis zum Erbrecht 15, ich glaube, mein verehrter verstorbener Lehrer Rudolf Welser hat das sehr kritisch gesehen, rechtspolitisch, ich glaube auch der Umlauf, bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber das hat sich dann im Gesetzgebungsprozess, hat sich das, warum auch immer, der Gesetzgeber dann doch nicht getraut, diese gemeinnützigen Organisationen, ja, ich weiß nicht, warum, einfach da zu streichen, kommt wenig vor, oder? Also mir ist das eigentlich, aber gemeinnützige Organisationen, die von Todes wegen bedacht werden, kommen wahnsinnig oft vor.
Sehr oft.
Die Analogie, das 784, von der wir jetzt hier geblubbert haben, gebrabbelt haben, kommt nie vor, sage ich jetzt als Praktiker, hat noch niemand behauptet. Oder du? Weißt du was als GK?
Nein.
Also ich glaube, das ist ein blinder
Fleck. Ich finde, das liegt auf der Hand. Also wertungsmäßig.
Ja, wir haben ja schon das letzte Mal festgestellt, dass dieser kleine Paragraph möglicherweise da noch einiges in sich birgt. Willst du noch über die Gemeinnützigkeit
irgendwas machen? Ja, also du weichst mir immer aus, ich möchte noch einmal darüber reden, was du unter Gemeinnützigkeit verstehst oder was man darunter verstehen soll. Also, weil Gemeinnützigkeit klingt natürlich toll und man versteht auch, dass das einen Wert hat und dass hier vielleicht auch rechtspolitisch ein Anreiz gesetzt werden soll, solche Zuwendungen zu machen, weil sie dann eben Pflicht als neutral sind und dass irgendwie die Ausübung einer Liberalität ist, die nicht beliebig ist, sondern eben eine gute Zielrichtung verfolgt.
Zum Wohle der Allgemeinheit.
Ja, aber und da sind wir jetzt schon bei dem entscheidenden Punkt, Wohle der Allgemeinheit. Ja, nur es gibt sehr viele auch gemeinnützige Vereine, die dann doch einen sehr eingeschränkten
Fokus haben. Universität. Das sind nur die Studierten.
Ist das,
warum werden die Pflichtteilsberechtigten nach einem Multimilliardär, der stolz darauf ist, dass er nicht studiert hat und seinen Kindern untersagt hat, dass sie studieren, und dann plötzlich schenkt er das der Universität? Warum ist das aus deren Sicht zu deren Lasten gemeinnützig?
Ja, oder ein gemeinnütziger Verein mit einem sehr eingeschränkten Bereich, wo man kaum sagen kann, dass es wirklich im weitesten Sinne der Allgemeinheit zukommt. Da könnte man sich jetzt verschiedene Vereinszwecke überlegen, wo man sich schon wundert, dass das dann
wirklich... Du unterstellst jetzt, worauf ich mich noch gar nicht eingelassen habe, dass die Gemeinnützigkeit im Sinne dieser Bestimmung womöglich gleichzuhalten ist mit den abgabenrechtlichen Definitionen der Gemeinnützigkeit.
Das unterstelle ich gar nicht. Ich frage nur.
Ich glaube nicht.
Ich frage nur, also wie weit muss es da wirklich um das Wohl der Allgemeinheit gehen? Wie sehr eingeschränkt darf es sein? Wir haben ja vorgelesen, die Literatur sagt eben, wie du schon gesagt hast, Universitäten oder Kirche, ja. Was ist mit einem Verein zum Schutz des Waldes? Was ist mit einem Verein zum Schutz des Wiesels? Und so weiter und so fort. Also wie eingeschränkt darf das sein? Da tue ich mir irgendwie schwer. Und insofern ist mir dieser Ausnahmetatbestand eigentlich recht unklar.
Ja, ich glaube, dass der auch extrem auslegungsbedürftig ist. Ich kann dir da jetzt nicht helfen.
Da haben wir, glaube ich, keine Rechtsprechung, die uns da wirklich in dieser Frage weiterhelfen würde.
Ich glaube, dass der eben sehr selten noch angewendet, entdeckt wurde. Aber vielleicht ändert sich das durch dieses Video. In Entsprechung einer sittlichen Pflicht. Wir haben im Vorfeld vereinbart, dass du mir sagen wirst, was eine sittliche Pflicht ist. Und zwar, jetzt machen wir gleich wieder Werbung.
Ja, machen wir Werbung.
Mach Werbung in eigener Sache. Denn es ist ja wirklich ein Zufall.
Zufall. Bitte in der wunderbaren EFZ, unserer Zeitschrift für Erbrecht und Familienrecht, ist lustigerweise genau jetzt ein Beitrag erschienen von Joachim Pierer zur sittlichen Pflicht. Und da findet sich ein ganz interessanter Überblick, was unter sittlicher Pflicht zu verstehen ist, nämlich einerseits im Kontext des Paragraph 784, über den wir jetzt gerade sprechen, und andererseits auch im insolvenzrechtlichen Zusammenhang. Und er hat das recht schön zusammengetragen, auch die Rechtsprechung, die es gibt in Österreich, aber übrigens ja auch.
Frisch habilitiert, ich muss auch Eigenwerbung machen. Ja, bitte, frisch habilitiert an der Universität Wien, ja, also ein Dozent der Universität Wien, und war ein Schüler. Die Habilitationsmutter war die von uns sehr geschätzte Frau Kollegin Fischer-Czermak. Ja, was sagt der?
Der sagt wahnsinnig viel.
Ich habe es nämlich noch nicht gelesen. Das ist noch bitte nicht verzeihen gelesen. Sie, Herr Kollege Bierer. Ja, ich muss total überlastet.
Also er referiert zunächst einmal, dass dieser Ausnahmetatbestand, aber das haben wir, glaube ich, beim letzten Mal auch schon erwähnt, stammt aus der dritten Teilnovelle und dass er zum Vorbild hatte, so jedenfalls sagen, dass die Gesetzesmaterialien, die eine entsprechende Regelung im deutschen BGB, und er zitiert dann einige wichtige OGH-Entscheidungen zur Frage, wann liegt sittliche Pflicht vor, was bedeutet sittliche Pflicht? Da geht es nicht um eine Rechtspflicht, um eine rechtliche Pflicht, sondern um eine gewisse moralische Verpflichtung. Und wann liegt die wirklich vor? Und da finden sich natürlich so allgemeine Definitionen in den Entscheidungen. Man muss sich natürlich jeden Einzelfall genau anschauen, aber heute habe ich so viel da herumliegen, das ist nicht immer so, dass wir da so viel herumliegen haben, aber ich darf vielleicht einmal zitieren aus einzelnen OGH-Entscheidungen, auch um dich anzuregen, weil du hast ja nicht wirklich vorbereitet, glaube ich, Christian.
Ich habe das alles im Kopf.
Alles.
Ja, ich bin gespannt.
Was sagt Oberste Gerichtshof zum Beispiel? Dieser Tatbestand ist dann erfüllt, wenn eine besondere aus den konkreten Umständen des Falls erwachsene, in den Geboten der Sittlichkeit wurzelnde Verpflichtung des Schenkers bestand. Dabei sind die persönlichen Beziehungen zwischen Schenker und Beschenkten, ihr Vermögen und ihre Lebensstellung entscheidend. Das österreichische Erbrecht sieht als Grundsatz einen Pflichtesanspruch bestimmter naher Angehöriger vor, der nur in besonders gewichtigen Fällen zum Tragen kommen soll, und daher verbietet sich eine ausdehnende Auslegung. Ein häufiger Anwendungsfall sei die sittliche Pflicht wegen des Empfangs von außerordentlichen Beistandsleistungen zum Beispiel. Wobei es nicht Voraussetzung sei, dass Beistandsleistungen so weit gehen, dass geradezu ein Entgelt gefordert werden könnte. Stichwort Pflegevermächtnis.
Geht ja alles runter wie Öl und ich verstehe
kein Wort. Ich will nur ein bisschen.
Aber ich meine, der erste, das ist, glaube ich, jetzt gleich irgendwie so ein Anwendungsbereich, der in der Praxis sehr häufig eine Rolle spielen kann. Nämlich übermäßiger Beistand, wenn ich das jetzt so.
Übermäßiger
Beistand. Ja. Nicht, also, naja, übermäßig, weil wenn du.
So eine negative Konnotation.
Na, wer eigentlich? Woran denke ich jetzt? Ich denke an jemand, wenn ich gesagt habe, übermäßig, dann meine ich.
Über die gesetzliche Beistandspflicht hinaus. Über die gesetzliche
Beistandspflicht eines allenfalls Angehörigen.
Unter Ehegatten und Kindern, Eltern, nicht? Also genau. Sie muss darüber hinausgehen.
Sie muss darüber hinausgehen.
Was ist,
wenn es ein Pflegevermächtnis ist? Sie wird ja dann beschenkt. Ja.
Das ist dann schon wieder woanders. Aber man muss über die gesetzliche Beistandspflicht hinausgehen und ein solches Maß erreichen, dass man es für sittlich geboten erachten könnte, sich geradezu moralisch verpflichtet sieht, sich dafür durch Schenkung zu bedanken. Übrigens wählt, ich kenne den Begriff nur vom Joachim Pierer, er hat dann den Begriff immer, das finde ich ganz lustig, der Pflichtschenkung. Er nennt das die Pflichtschenkung, nicht irgendwie so ein widersprüchlicher Begriff, aber er meint eben die Schenkung, die nicht vollkommen freigebig erfolgt, im rechtlichen Sinn zwar freigebig, aber doch eben einer sittlich-moralisch gespürten Verpflichtung entsprechend.
Ich nur dunkel in Erinnerung, wurde nicht früher auch diskutiert, ob das überhaupt eine Schenkung dann ist. Also ich glaube, da gab es ja auch Diskussionen in dem Zusammenhang. Und sittliche Pflicht, aber das heißt, Wir stellen uns vor, wenn das also eine Person ist, die selbst pflichtteilsberechtigt ist, das haben wir vorher bei meiner Mathematik, die kommt mir immer in den Schädel, hervorgehoben, dann ist es wesentlich, diesen Tatbestand zu kennen und auch auszunutzen im Rahmen der Vertragsgestaltung. Er führt dazu, dass sie das Geschenk on top kriegt und vom Rest den Pflichtteil. Also ich denke jetzt an den Fall, dass der Beschenkte das Liebling des Verstorbenen ist und möglichst viel kriegen soll und gleichzeitig pflichtteilsberechtigt ist. Das heißt, da ist es ganz wichtig, dem Verstorbenen, für den Verstorbenen, dass es nicht zur Hinzurechnung kommt, während, also dass der Pflichtteil sich nicht bei den anderen erhöht, während der Ausschluss der Anrechnung für ihn, wenn man so will, keine Rolle spielt, weil sie ist eh Alleinerbin. Ja. Wobei er spielt schon eine Rolle bei ihrer Haftung als Erbin gegenüber den anderen Pflichtteilsberechtigten, weil der Pflichtteil, in dem sie immunisiert ist, größer ist.
Aber das heißt, das ist nämlich ganz interessant, was du jetzt sagst, wenn ich als Vertragsrichter konfrontiert bin mit so einem Anliegen, zum Beispiel, wie du sagst, Vater und Sohn kommen und sagen, ich Vater möchte meinem Sohn möglichst viel zuwenden und da gibt es noch einen anderen Pflichtteilsberechtigten, der soll möglichst wenig bekommen, dann ist natürlich eigentlich es ganz wichtig, hinzuweisen auf den 784 und einmal zu fragen, ob es vielleicht hier einen Sachverhalt gibt, nämlich eben insbesondere jenen, den wir gerade besprechen, nämlich vielleicht ein Verhalten des Sohnes gegenüber dem Vater aus der Vergangenheit oder aktuell, der so eine sittliche Pflicht auch tatsächlich begründen könnte. Das müsste man gegebenenfalls aufgreifen und diese Schenkung dann in Entsprechung dieser sittlichen Pflicht durchführen. Ich weiß nicht, ob das alle Vertragsrichter dann in so einer Situation auch wirklich ansprechen. Gibt es da vielleicht etwas? Kümmert sich Ihr Sohn in ganz besonderer Weise um Sie? Ist er vielleicht in besonderer Weise bedürftig und möchten Sie ihn besonders unterstützen? Das müsste man eigentlich als Vertragsrichter in solchen Fällen ansprechen und nachfragen.
Ja, eigentlich ist nicht eigentlich dieser 784, wenn wir jetzt so drüber nachdenken und uns den Rechtsberater bei der Gestaltung der Zuwendungen unter Lebenden vorstellen, ist ja nicht jedenfalls zu thematisieren, ebenso wie du sagst, in jedem Fall und abzufragen, nämlich schon aus Rechtssicherheitsgründen vor dem Hintergrund, ich habe es eh schon erwähnt, dass ja auch eine abweichende Vereinbarung möglich ist. Sie 784.
Absolut.
Und das ist eigentlich, eigentlich, vielleicht kommen wir noch dazu, machen wir es dann ein bisschen später, ich weiß es nicht, mit Blick darauf, dass ja die Frage, ob eine Vereinbarung vorliegt und welchen Inhalt sie hat, gegebenenfalls eine strittige Frage der Auslegung der Vereinbarung sein kann, dass eigentlich vom Vertragsverfasser jedenfalls aufzugreifen ist, und sei es auch nur mit dem Satz, dass hier keine Ausnahme, dass kein Ausnahmetatbestand des 784 vorliegt.
Dass man es jedenfalls klarstellt. Ja. Also ich glaube wirklich, dass man den 784 da in solchen Fällen, wo eben möglichst wenig Pflichteslast gewünscht ist, wirklich immer thematisieren sollte. Nämlich ich greife jetzt noch einmal zurück zur letzten Folge, auch zur Frage Schmälerung des Stammvermögens. Der sagt, ich möchte meinem Sohn 100.000 schenken. Was müsstest du machen als Vertragsrichter? Hinterfragen, ob das schon eine Schenkung wäre, die das Stammvermögen schmälert, beziehungsweise wie niedrig sie sein müsste, dass die Schenkung nicht das Stammvermögen schmälert. Das müssen wir berechnen, das müssen wir uns überlegen. Dann schenken Sie jetzt bitte nur 40.000 und im nächsten Jahr überlegen wir uns die nächste Schenkung. Insbesondere dann, wenn es so ist, wie wir beim letzten Mal besprochen haben, wie es zumindest Kralik sieht, Rechtsprechung kennen wir nicht dazu, dass so eine Schenkung entweder in die Ausnahme fällt oder nicht, wenn es also keine partielle Berücksichtigung gibt nach 784 für solche Schenkungen.
Ich glaube, dass man da höllisch aufpassen muss. Und zwar vor dem Hintergrund, wer ist jetzt dein Beschenkter in deinem Beispiel? Ist das Ein potenzieller Pflichtteilsberechtigter?
Ich habe jetzt an einem Pflichtteilsberechtigten.
Wenn es nämlich ein Pflichtteilsberechtigter ist, dann müssen wir bedenken, dass ich jetzt sicher kein Handy abhebe, dass ja der Ausschluss der Hinzu- und Anrechnung den Geschenkgeber an sich benachteiligt. Weil die Anrechnung ja seine Pflichtteilslast insgesamt reduziert.
Es kommt auf den Gesamtplan an.
Ja, was, worauf ich hinaus will, weil wir haben ja gesagt, ja, wenn der möglichst viel bekommen soll, aber wir unterstellen auch, und das wollte ich jetzt einbringen, dass diese Vorstellung oder diese Vorgabe unseres Auftraggebers, dieser Bub soll möglichst viel bekommen.
Und späterhin alles,
das kann sich ja ändern. In 7 Jahren.
Natürlich, klar, ja.
Ja. Nicht? Und dann, also, das heißt, es ist sehr tricky und man muss da höllisch aufpassen, inwieweit man jetzt die pflichtteilsrechtliche Lage, nämlich jetzt ist die Schenkung, jetzt wird definiert, ob sie nicht hinzu- und anzurechnen ist oder durch eine entsprechende Vereinbarung dann schon. Damit wird ja die pflichtteilsrechtliche Lage jetzt einmal determiniert. Das heißt, wenn ich den freigestellt haben sollte, dann kann ich es ja nicht nachher nehmen.
Nicht alleine. Dann rennst du mit der Pflichtteilslast herum, die keine sein wird, wenn er der Alleinerbe sein wird, aber die zu einer werden könnte, wenn die erbrechtliche Entscheidung anders ausfällt.
Das ist überhaupt dieser 784, dieses Hinzu- und Anregungsrecht, ist ja eben die große Herausforderung für den Rechtsberater unter Lebenden. Ihm folgt ja, den werden wir gesondert natürlich machen, deshalb Paragraph 785, der generell, das heißt auch wenn die Voraussetzungen, die objektiven Voraussetzungen der Gemeinnützigkeit, der Sittlichkeit oder des laufenden Einkommens nicht vorliegen, der generell es zulässt, dass man die Frage der Anrechnung, das heißt der Reduktion beim Geschenknehmer anders regelt, auch immer thematisiert werden muss vom Vertragsverfasser. Es ist also vereinfacht gesagt immer als Berater beim Rechtsgeschäft unter Lebenden die pflichtteilsrechtliche Lage in Wirklichkeit umfassend zunächst einmal zu analysieren. Ja. Was geht? Was ist möglich? Sind wir vielleicht, heute reden wir über diesen 784, sind wir womöglich da in diesem exotischen 784? Wollen wir das sein? Wollen wir rausoptieren? Übrigens muss man auch, großer Ausruf, das sollte ja von dir kommen, unten drinnen steht in 784, sind weder hinzu- und anzurechnen, sofern der Verstorbene und der Geschenkgeber nichts anderes vereinbart haben. Steht hier, ja?
Ja.
Da gibt es ja Diskussionen, dass gegebenenfalls doch eine Formpflicht anzunehmen ist in Gestalt eines Notariatsaktes, analog zu § 551, wenn durch so eine Vereinbarung irgendwie der Pflichtteil eben reduziert wird, weil er sich mehr anrechnen lassen muss. Also das ist auch noch nicht ganz diese Gegenausnahme da im 784, die neue, die hat es in sich. Also nicht nur locker das Gesetz lesen, sondern da muss man sich höllisch vorsichtig damit auseinandersetzen, brauche ich nicht vielleicht sogar eine besondere Form.
Zumindest bei einer nachträglichen Vereinbarung, ne?
Jeden Fall, ja genau, bei der nachträglichen. Mhm. Ja. Bei der nachträglichen liegt es fast auf der Hand.
Da bin ich sicher analog.
Bei der davor, ja, das ist eine schwierige Wertung, weil Vorschussvereinbarungen, nicht, da brauchst du ja auch keine Form. Nicht?
Ich glaube, das sind keine Literaturmeinungen, die in die Richtung gehen.
Schon beim ursprünglichen Vertrag, sondern bei der nachträglichen.
Ja. Da wirst du es wohl brauchen, ja.
sittliche Pflicht. Hast du noch was auf Lager? Ich habe dich unterbrochen.
Bei der nein, ich wollte nur ein bisschen aus dem OGH entscheiden. Aber es ist natürlich alles so einzelfallbezogen. Man kann da, vor allem übrigens auch aus den insolvenzrechtlichen Entscheidungen, weil wir das ja dort auch haben, dass es keine Anfechtung gibt von Schenkungen, die eben in Entsprechung sittlicher Pflicht erfolgen. Und da wird man wahrscheinlich auf diese Rechtsprechung auch für den 784 zurückgreifen können, mit Vorsicht. Aber ich würde jetzt einmal davon ausgehen für die Frage, was heißt sittliche Pflicht? Und ich lese noch einmal vor, dass wir da ein bisschen Gefühl noch kriegen dafür. Sie bestimmt sich nach der Verkehrsanschauung im gesellschaftlichen Kreise der Verfügenden. Gemeint sind Leistungen, die nach der gesellschaftlichen Anschauung zwar nicht rechtlich, aber moralisch gefordert werden können, deren Unterlassung gesellschaftlich als Pflicht- oder Anstandsverletzung gilt und eine Minderung der gesellschaftlichen Achtung nach sich zieht.
Es geht runter wie Öl. Ich weiß überhaupt nicht, was du meinst. Was bedeutet das überhaupt? Also bitte, ja, natürlich.
Man kann sich wissen, was das bedeutet.
Aber da gibt's doch so herrliche Beispiele. Du hast doch da den
Was, welche? Und so. Welche?
Nein, da gibt es doch auch kuriose Beispiele, finde ich.
Und zwar?
Zum Beispiel die Versorgung der Lebensgefährtin.
Ja.
Ja, die Versorgung was der Lebensgefährtin. Wenn die Ehefrau versorgt wird, dann ist das pflichtteilsrechtlich zu berücksichtigen. Und wenn die Lebensgefährtin versorgt wird, dann könnte das eine sittliche Pflicht sein. Ich weiß nicht, ob der Bierer das schreibt,
über den Aufsitz.
Oder schreibt er sogar was?
Sogar was drüber.
Ja, das glaube ich, gibt es einen Uraltaufsatz aus den Anfang der 70er Jahre von Mix.
Der schreibt aber Folgendes:
ja,
in der Literatur und Rechtsprechung hierfür immer wieder bemühte Entscheidung.
Wieso zeigst du so auf mich da
jetzt? Na, weil du sie gerade erwähnst.
Und dann sagst du auch noch uralte Entscheidung. Ich schaue dir genau zu.
Als Beispiel für eine Schenkung aus sittlicher Pflicht oder aus Gründen des Anstands, wenn ein Mann eine Unterhaltsverpflichtung für die verlassene Lebensgefährtin übernimmt.
Ha, na, das ist mein Hinterkopf, ja.
Verdankt ihre Beispielfunktion hingegen einem einmal begangenen und in späterer Folge nie korrigierten Fehler.
Na.
Zwar spricht die erste Instanz von einem Schenkungsversprechen, allerdings gänzlich ohne die Erwähnung sittlicher Pflichten, und schon das Berufungsgericht konnte im verfahrensgegenständlichen Schreiben des Mannes an die Frau eine Schenkung, auch eine remuneratorische Schenkung, nicht erkennen. Und letztendlich war auch für den OGH klar, Doppelpunkt, ein Schenkungsvertrag ist schon durch den Inhalt des erwähnten Briefs ausgeschlossen.
Und wo ist jetzt der Fehler?
Habe ich nicht verstanden. Allgemein begegnet...
Hör auf, wir können nicht einen Aufsatz... Der ist aus deiner Zeitschrift, den hast du gelesen.
Natürlich. Allgemein begegnet die Sicherstellung der Versorgung von nahestehenden Personen, etwa durch eine Lebensversicherung, aber auch diesmal tatsächlich in jüngerer Zeit. Und dann zitiert er hier eine OGH-Entscheidung. Ja, aber diese Versorgungsgeschichte ist schon interessant.
Die Versorgungsgeschichte finde ich kurios. Weil du hast Personen, die nächsten Angehörigen, die Kinder und die Ehefrau oder die eingetragenen Partner, die dieses zwingende Pflichtteilsrecht haben. Und wenn die etwas geschenkt erhalten, dann ist es in Anregung auf den Pflichtteil. Und wenn es dann so ist, dass jemand, der das Pflichtteilsrecht nicht hat, eine derartige Versorgung bekommt, fair enough, warum müssen dann die Pflichtteilsberechtigten mit ihrem Pflichtteilsanspruch zurücktreten? Also das finde ich
schwierig. Aber interessant ist, dass für die Frage der sittlichen Pflicht nicht nur zu beachten ist, welches Verhalten gab es zwischen den beiden Personen? Gibt es da wirklich eine sittliche Pflicht, die sich aus diesem Verhalten irgendwie ergibt? Wie waren die Lebensumstände genau, sondern das auch zu blicken ist auf die Vermögensverhältnisse von beiden. Ja? In welchem Verhältnis steht das? Zum Beispiel wird eher nicht oder nicht so leicht eine Schenkung aus sittlicher Pflicht angenommen, wenn der Geschenkgeber relativ mittellos ist. Oder umgekehrt gesagt, wenn der Beschenkte relativ viel Vermögen hat. Also auch die Vermögenssituationen beider spielen bei der Gesamtbetrachtung in der Rechtsprechung eine Rolle, ob hier wirklich eine Schenkung in Entsprechung einer sittlichen Pflicht erfolgt. Also insgesamt muss man schon sagen, ist dieser Tatbestand auch von einer unglaublichen Unschärfe. Das zieht sich ja durch den ganzen 784 durch. Das charakterisiert diesen Paragraphen in ganz besonderer Weise. Eine allgemeine Unschärfe und eine damit verbundene Rechtsunsicherheit, über die man eigentlich nur staunen kann. Aber übrigens, das, was wir diskutiert haben bei den Schenkungen aus Einkünften ohne Schmälerung des Stammvermögens, dass es zumindest nach der Meinung mancher in der Literatur so ist, dass entweder fällt die Schenkung zur Gänze drunter oder sie fällt nicht drunter, wenn wir drüber liegen und das Stammvermögen durch die Schenkung verletzt wird, also keine partielle Berücksichtigung der Schenkung. Das wird nicht so gesehen in der Literatur in Bezug auf den Ausnahmetatbestand der sittlichen Pflicht. Also, wenn man zum Beispiel zum Ergebnis käme, in einem Sachverhalt, wo der Ehegatte der Ehegattin 200.000 schenkt, weil er sagt, ich empfinde das als meine sittliche Pflicht.
Weil sie ihn so gepflegt hat.
Weil sie ihn so gepflegt hat. Besonders in besonderer Weise weit über die gesetzliche Beistandspflicht hinaus hat sie sich da gekümmert, ihn unterstützt vielleicht in seinem beruflichen Werdegang auch. Und er meint, ein wesentlicher Teil.
Kann man diese Geschlechter umdrehen?
Natürlich, selbstverständlich, natürlich.
Also er hat sie unterstützt.
Er hat sie unterstützt und sie kam zu enormen Erfolg und auch zu großem Verdienst. Und sie sieht es nun wirklich als ihre sittliche Pflicht an, ihn zu beschenken. Und sie beschenkt ihn reichlich. Und man wird später vielleicht sagen, naja, eine Schenkung in Höhe von 100.000 Euro, das könnte man noch als gedeckt sehen, als der sittlichen Pflicht entsprechend, aber die 500.000, das ist schon nicht mehr zu rechtfertigen, dann kommt es zu einer partiellen Berücksichtigung. Das heißt, bei diesem Ausnahmetatbestand, ich verweise hier nur auf die Literatur und kenne da jetzt keine Rechtsprechung dazu, wird das anders gesehen als beim Ausnahmetatbestand der Schenkung aus Einkünften ohne Schmälerung des Stammvermögens. Ist eigentlich interessant, oder?
Absolut. Ich glaube, es gibt schon Entscheidungen, insbesondere zur Lebensversicherung. Da hat's
auch zu dieser
die
Frage,
die ich gerade... Die habe ich ja, glaube ich, das letzte Mal irgendwie auch in den Mittelpunkt gerückt oder erwähnt, nämlich ob es nicht denkbar ist, diesen Ausnahmetatbestand der Schenkungen aus dem laufenden Einkommen ohne Schmälerung des Stammvermögens anzuwenden auf Lebensversicherungspolizen, die zugunsten eines genannten Begünstigten
die Prämien
Prämien
das Stammvermögen nicht schmälern.
Und da gibt es Judikatur, die dann aber nur auf die sittliche Pflicht rekurriert hat. Was vielleicht auch daran liegt, aber da kommen wir zu einem Thema, das wir mal gesondert besprechen möchten, nämlich diese Lebensversicherungen.
Ja, das sollte man sich mal anschauen. Ja.
Ja, nämlich ob das einen Unterschied macht, ob das ein widerrufliches Bezugsrecht ist oder ein unwiderrufliches. Weil wenn du widerruflich bezugsberechtigt bist in einer Lebensversicherung, kann er es immer ändern. Dann hat er eigentlich zu Lebzeiten noch gar nichts erworben. Das ist überhaupt ein spannender Bereich. Das müssen wir machen. Aber dort ist das, glaube ich, State of the Art, dass man dann erstens, dass man prüft, liegt im Verhältnis zwischen dem Versicherungsnehmer und dem späteren Begünstigten eine Schenkung vor. Und da Achtung eben, womöglich die Gegenausnahme des 784 ins Spiel bringen. Das diente der Versorgung, was du da jetzt gerade zitiert hast, herbeifantasiert hast und ist dann vielleicht doch nicht hinzu- und anzurechnen.
Ja, oder was ist mit der Einräumung eines Wohnrechts, eines Fruchtgenussrechts und der Pflicht des Berechtigten? Unterliegt das nicht fast in jedem Fall dem Ausnahmetatbestand der Schenkung aus Einkünften ohne Schmälerung des Stammvermögens? Wenn er seinen eigenen Einkünften ausreichend leben kann und bisher dieses Fruchtgenussrecht, die Vermietung nicht gehabt hat und nicht gebraucht hat und jetzt räumt er seinem Sohn, seiner Tochter ein Fruchtgenussrecht ein, da bin ich doch eigentlich fast automatisch im Ausnahmetatbestand. Nicht wahr?
Ja, das ist mit diesen Vorbehalten, es ist auch
jetzt die nicht Vorbehalt, Zuwendungsfruchtgenuss, ne?
Der Zuwendungsfruchtgenuss, ja.
Ich räume dir schenkungsweise ein Fruchtgenussrecht ein.
Und bei meinem Tod ist erloschen.
Bei meiner bisher nicht vermieteten Wohnung.
Du kannst bei meinem Tod ist erloschen.
Ja, genau.
Ich brummel da jetzt deswegen dazu und fantasiere hier irgendwie herum, weil ja die Rechtsprechung des obersten Gerichtshofs in einer sehr
oder nicht erloschen, weil
eigentümlichen Weise da abgebogen ist bei Schenkungen unter Vorbehalt des Fruchtgenussrechts. Und da gibt es ja ganz eine aktuelle Entscheidung, die sagt, Schenkungen unter Vorbehalt des Fruchtgenussrechts zugunsten eines Dritten, das bleibt dann völlig unbeachtlich, die Zuwendung an den Dritten. Kennst du diese Entscheidung? Ganz neu.
Moment, bitte sag sie mir genauer.
Also wenn ich es jetzt richtig zusammenbringe, Schenkung unter Vorbehalt des Fruchtgenussrechts an den Geschenkgeber, da sagt ja, wie wir wissen, der oberste Gerichtshof, zu meiner großen Überraschung.
Zu meiner nicht.
Zu deiner nicht, weil ich glaube, das hat er von dir. Dass bei der pflichtteilsrechtlichen Bemessung dieses vorbehaltene Fruchtgenussrecht
auszublenden
ist.
Ja.
Und wenn und jetzt gibt es eine aktuelle Entscheidung, Fruchtgenussrecht zugunsten eines anderen.
Also er schenkt dem Sohn und jemand anderer bekommt das Fruchtgenussrecht. Verstehe ich richtig?
Ja, genau.
Ist auch auszublenden.
Ist dann auch auszublenden.
Ja, das hat er damals schon gesagt.
Hat er das damals schon gesagt? Ja. Wahrscheinlich, weil es damals nicht verstanden
hat. Nur soweit dieses Fruchtgenussrecht nach seinem Tod dann noch weiter sich fortsetzt, ab dem Tod ist es dann...
Wir machen jetzt eine extra Folge mal über diese Schenkung unter Vorbehalt des Fruchtgenussrechts. Da muss ich mich mit dir matchen. Ja, weil du hast die aktuelle Judikatur geprägt und ich habe einen Aufsatz geschrieben im Jahr 1998, Schenkung unter Vorbehalt des Fruchtgenussrechts, der ignoriert wird.
Das tut mir wahnsinnig leid.
Das tut dir überhaupt nicht leid. Jetzt sieht man endlich deine Freude on air.
Ja.
Ich nehme es zur Kenntnis. Also gut, kommen wir zurück zu unseren 784. Ja. Sagen wir kurz die Lebensversicherung. Die Ding, das wollte ich noch nachtragen. Wir haben das letzte Mal über die Ausstattung gesprochen.
Ja.
Ja. Und über den Aspekt,
und bitte. Ausnahmetatbestand, Schenkung aus Einkünften und Entschmälerung des Stammvermögens. Ja.
Also für alle langsam. Das Gesetz sagt im Paragraph 781, dass die Ausstattung einer Schenkung gleichzuhalten ist und daher hinzu und anzurechnen wäre. Ja? Ausstattung kriegt ein Kind, das noch keinen Hausstand hat. Ich hoffe, Sie wissen das, alle Kinder zuhören. Sie dürfen also nicht vor der Ehe sich schon einen eigenen Hausstand erarbeitet haben, weil dann müssen die Eltern nichts zahlen, richtig?
Ja, oder ja, ich glaube, das ist so.
Ja, Paragraph 1220. Ja. Aber wenn sie nichts haben, dann haben sie ein Recht, einen Anspruch darauf, dass sie eine Ausstattung bekommen. Und die ist immerhin, so Pi mal Daumen, 20-25% des, und jetzt kommen wir zum laufenden Einkommen,
Jahresnettoeinkommens.
So, und da haben wir das letzte Mal gesagt, ich habe es aufgebracht, glaube ich, spontan, frech wie ich war, was ist da los? Das müsste ja dann immer unter den Ausnahmetatbestand des 74 oder häufig. Und wir beide, also ich, meine Erinnerung habe ich dir gleich zugestimmt, oder hast du gesagt? Ich nehme es auf meine Kappe. Haben gesagt, der 784 kommt zur Anwendung. Und Achtung, es gibt sehr gewichtige Stimmen in der Literatur, nämlich unser lieber Freund, Kollege Manfred Umlauft, die Meinung vertreten, dass der 781, also die Anordnung, die Ausstattung ist hinzu und anzurechnen, den 784 verdrängt. Das heißt, dass die Ausnahme nicht zur Anwendung kommt. Warum bin ich jetzt draufgekommen? Ich kriege schon alles durcheinander, aber ich habe aktuell eine Entscheidung wiederum gelesen, wo des obersten Gerichtshofs, wo diese Frage offen geblieben ist. Und er den Umlauf zitiert, kann hier offen bleiben, was natürlich schon einigermaßen auch kuriose Ergebnisse hat, nicht? Weil wenn du bei der Ausstattung bist, gibt es den 784 nicht. Wenn du mit deinem Kind vereinbarst, okay, lass mir die Ausstattung, ich gebe da halt.
Ja, ich schenke dir so.
Ich schenke dir aus dem laufenden Einkommen.
Auf die Ausstattung, ich freue mich dann, so über die Hochzeit.
Dann bist du beim 784.
Also, tue ich mir schwer. Also kann man, also ich würde tendenziell dabei bleiben, dass der Ausnahmetatbestand relevant sein kann. Es muss ja auch nicht
das sein. Das reden wir uns aus mit Manfred, wenn er mal kommt. Ja, das reden wir uns auch mit Manfred, wenn er Lust hat.
Da werden wir uns ein paar Fragen überlegen, da machen wir mal wirklich Hinzu- und Anrechnungsrecht mit Manfred, das wäre gut.
Ich glaube, das wird aber dann ein bisschen chaotisch.
Na, du bist so.
Ja, wir sind immer verschiedener Meinung in dem Themenbereich.
Ja, und er auch.
Und er auch.
Das ist ja super.
Dres Fazio und Collegio. Also gut, schön. Mein Lieber. Also der 784, wir haben ihn fast durchmessen.
Ja.
Oder eigentlich ganz gut durchmessen. Ich betone noch einmal, wie spannend eigentlich diese abweichende Vereinbarung ist. Mhm. Und dort könnte man sich nämlich dann auch noch die Frage stellen, was sollte man denn überhaupt abweichend vereinbaren? Also wovon rede ich? Es ist an sich der Ausnahmetatbestand vielleicht gegeben. Welche Varianten gibt es da, dass ich vereinbare, es soll nur hinzugerechnet werden und nicht angerechnet, wäre eigentlich widersinnig, oder? Also die Funktion dieser abweichenden Vereinbarung, mach nochmal das Büchel auf.
Ich habe jetzt eine
Idee. Ja, die hat doch nur einen Sinn, wenn es um die Anrechnung geht. Dass der Geschenkgeber weniger Pflichtteilslast hat.
Aber jetzt darf ich nur spontan folgende Idee äußern. Wir haben ja gesagt, bei dem Ausnahmetatbestand Schenkung aus Einkünften ohne Schmälerung des Stammvermögens gilt alles oder nichts. Nach der Literatur.
Ja. Ja.
Und was wäre, wenn wir jetzt bei so einer Schenkung, die wir machen, vereinbaren, diese Schenkung ist unseres Erachtens eine Schenkung aus Einkünften ohne Schmälerung des Stammvermögens.
Mhm.
Soweit der Wert dieser Schenkung nicht in meinen Einkünften ohne Schmälerung des Stammvermögens Deckung findet, vereinbaren wir ausdrücklich die Hinzu- und Anrechnung dieses Wertes.
Ja, und was wie? Das ist jetzt dann. Das ist ja, ach so, du hast gemeint.
Ich definiere diese Schenkung gleich so, dass ich sie nur so weit unter den Ausnahmetatbestand bringe, soweit es eben zulässig ist. Und vereinbare partiell für den Rest, der rausfallen würde, aber würde rausfallen, würde mit dem Ganzen rausfallen, die Hinzu- und Anrechnung.
Wie verträgt sich das mit dem vermeintlich zwingenden Grundsatz alles oder nichts?
Ja, aber
das ist es ein zwingender Grundsatz? Also,
ja, gerade bei einem Geldbetrag, warum sollte das nicht möglich sein?
Na, es klingt sehr logisch. Ja. Mich hat was anderes umtrieben, aber wir sind schon wieder über der Zeit. Da bist du mir jetzt ausgestiegen. Ich wollte nämlich bei dieser abweichenden Vereinbarung. Die Idee ist nämlich auch gut. Und jetzt habe ich nicht genau zugehört bei dir, weil ich bei meiner Idee bin.
Beide nicht zugehört.
Ja, du hör mir doch einmal zu. Nämlich, man sagt bei dieser Hinzu- und Anrechnung unter Spezialisten ja immer, es gibt nie eine Anrechnung ohne Hinzurechnung. Dabei wäre das hier die ideale Vereinbarung, warum soll das nicht gehen? Nämlich
keine Hinzurechnung, der Eigentümer, Anrechnung.
Keine Hinzurechnung, aber bei dir Anrechnung.
Ja, aber das kann man sowieso vereinbaren.
Bist du sicher?
Warum nicht?
Ich weiß nicht.
Na, ich meine, wenn es nicht...
Ich glaube also, auch, dass das geht, weil du greifst ja nicht in eine Rechtsposition als Schrittner. Aber es wird sicher irgendjemanden geben in der Literatur, der sagt, das geht nicht, weil irgendwie da in vermeintliche zwingende Grundstrukturen des Pflichtteilsrechts eingegriffen wird. Und da wir nicht wissen, wer das ist, können wir für heute Schluss machen. Das nächste Mal machen wir keine Folge zum 784.
Es reicht.
Es reicht fürs Erste. Wir würden uns sehr über Zuschriften freuen.
Immer.
Kontakt@mounterbrecht ist in letzter Zeit relativ wenig geworden.
Ja, aber immer wieder kommt was. Ja?
Du hast mal eine Anfrage, so irgendwie Rechtsgutachten machen, gratis. So habe ich dann nicht gemacht.
Nein.
Ich glaube, ich muss erst antworten.
Okay.
Ich leite dir das weiter.
Ich mache das gar
nicht. Gut. Ah, du machst
das. Nein,
alles gut. Danke, lieber Andreas.
Bis zum nächsten Mal. Servus.